Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Zum vierten Mal lest oder hört, seht ihr jetzt diese Fragen. Was begeistert, was bewegt, was zählt, was bleibt, was trägt. Zum vierten Mal fragen wir also nach dem Proprium, dem Eigentlichen des Glaubens. Matt hat vor 3 Wochen gesagt, das Proprium, das Eigentliche, das Wichtige ist der gegenwärtige Gott. Dann hat Matze vor 2 Wochen gesagt, stimmt, und zwar der gegenwärtige Gott in Christus. Und dann habe ich letzte Woche gesagt, stimmt, und die Wirkung davon bei uns ist, dass wir Hoffnung haben. So, jetzt bin ich heute nochmal dran und ich wusste natürlich letzte Woche schon, dass ich heute nochmal dran bin. Und ich wusste das auch beim Layout des Flyers schon, dass ich da 2-mal hintereinander sozusagen sagen soll, was das Eigentliche ist. Und deswegen habe ich, so erinnere ich mich jedenfalls irgendwie, da drauf geschrieben, irgendwie als Vierter, setzt Christoph nochmal neu an, weil ich mir schon dachte, wahrscheinlich muss ich irgendwie nochmal neu ansetzen jetzt heute. Und das mache ich auch. Und zwar endlich mal wieder mit einem Filmausschnitt. Letzte Woche habe ich ja The Revenant hier beschrieben, einen Ausschnitt, und manche dachten, er zeigt ihn gar nicht. Ja. Diesmal zeige ich einen Filmausschnitt. Nicht Leonardo DiCaprio, aber auch einen echten Mann. Auch bei ihm spielt viel Blut eine Rolle, wie bei The Revenant, so ähnlich. Eine ähnliche Ausstrahlung hat dieser Mann auf Frauen. Es ist der Tatortreiniger. Und die Hintergrund dieses Ausschnitts, also die jetzt bei viel Blut denken, oh, ich muss mein Kind rausbringen, braucht ihr nicht. Das ist halt bei ihm eine ganz andere. Er ist der Tatortreiniger. Jemand hat das Geschäft einer Frau verwüstet. Er kommt jetzt dahin, um da sauber zu machen. Da hat jemand Blut verteilt. Da ist aber nichts Schlimmes passiert, sondern jemand hat irgendwie mit Tierblut offensichtlich dieses ganze Geschäft da verschandelt. Wahrscheinlich ist es der Bruder dieser Frau, der das Geschäft gehört. Ist aber für den Ausschnitt irrelevant. Wichtig ist, was das für ein Laden ist. Nämlich eine Agentur zur Vermittlung spiritueller Angebote. Wenn du also nach einer Religion suchst, nach irgendeiner, die zu dir passt, dann stellt dir diese Dame, die ihr da gleich seht, die stellt ein Kundenprofil von dir her und die empfiehlt dir nachher die passende Religion. So, das ist so eine Agentur. Zwischen der Frau und dem Tatortreiniger Heiko Schotte entwickelt sich jetzt ein Gespräch über den Glauben. Und da schauen wir jetzt rein.
Wenn Sie über Astrum buchen, haben Sie die Garantie, dass wir Sie zu den Besten schicken. Egal ob Pfarrer, Schamane oder Rabbi. Und Sie können sicher sein, dass wir Sie zu nichts überreden oder manipulieren. Denn wir vertreten keine eigenen religiösen Interessen. Unsere Kundenzufriedenheit liegt bei 99%. Das hat natürlich seinen Preis.
Und was geht gut?
Also die großen Marktführer sind nach wie vor Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. Mehr und mehr sind auch wieder Naturreligionen im Kommen. Da geht der Trend zur Göttervielfalt. Bunte, fröhliche, sexualfreundliche Religionen. Immer mehr Wert wird auch gelegt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Göttern. Altkeltische Kulte sind bei den Naturreligionen ganz vorn.
Und diese altkeltischen Kulte, ne, die sind doch bestimmt bei so frustrierten Frauen um die 50 der Renner, oder?
Möchten Sie diese unpassende Bemerkung vielleicht wieder zurücknehmen?
Nö. Ja gut, ich nehme es zurück.
Gut.
Was lachen Sie da jetzt?
Weil Sie leider recht haben.
Ach, wusste ich so.
Dann sind Sie also Atheist?
Ja, nee, weiß nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Obwohl mich das wundern würde, wenn ich irgendwas mit einem Fremdwort wäre. Ne? Ich denke persönlich, man lebt, man stirbt und fertig. Also, ja, aus die Maus und Würmerfutter. Ich glaube nicht dran, dass nach dem Tod noch irgendwas kommt.
Warum nicht?
Hä?
Warum glauben Sie es nicht?
Ja, habe ich doch gerade gesagt, weil ich das nicht glaube.
Sie glauben etwas nicht mit der Begründung, weil Sie es nicht glauben.
Ja, ganz genau.
Aber mit demselben Prinzip könnten Sie doch auch sagen, ich glaube etwas, weil ich es glaube. Und wäre das nicht eine schönere Perspektive, dass dann nach dem Tod noch was kommt?
Ja, klar wäre das schöner, aber ich glaube, das wäre trotzdem nicht.
Ich kann Ihnen 6000 Angebote machen, die besser sind als Aus die Maus und Würmerfutter.
Ja gut, aber Religion ist ja nicht dafür da, dass man das glaubt, was man am liebsten hätte. Sondern? Ja, das, was stimmt. Oder was am wahrscheinlichsten stimmt. Oder was die Chance hat, dass es stimmen könnte. Und ich glaube eben, das Wahrscheinlichste ist, dass danach eben nichts mehr ist.
Aber ganz sicher sind Sie nicht?
Nee, natürlich nicht. Aber ich richte mich eben einfach darauf ein, dass danach nichts mehr kommt. Und wenn doch, dann ist das einfach eine gute Überraschung.
Ja, oder es gibt eine böse Überraschung und Sie braten in der Hölle.
Genau, und das ist sogar noch wahrscheinlicher. Weil böse Überraschungen und gute Überraschungen sollten eigentlich ausgewogen sein, ne? Sind sie aber nicht. Böse Überraschungen sind deutlich häufiger. Ja, das ist bei allen Leuten so, die ich kenne. Und was ist dann mit den guten Überraschungen? Was ist dann mit denen? Wo sind die? Ja, weiß man nicht. Die sind auf jeden Fall extrem selten. Und am häufigsten ist ja gar keine Überraschung, weder gut noch böse, sondern einfach eine Enttäuschung.
Das klingt ein bisschen frustriert. Ich hätte dafür
Sie... Ja, ich weiß schon. Altkeltische Kulte, ne? Wo man nachts bei Mondschein nackig um eine Eiche tanzt. Und womöglich noch mit einer Gruppe von 15... Ich sag nichts. Aber wenn wir schon mal bei Hölle sind, ne? Das wäre meine.
Und Sie sind also nicht frustriert?
Nö, ich bin nicht frustriert. Ich bin einfach enttäuscht. Weil Enttäuschung das Normale ist. Jemand wünscht sich was, ja? Gut, man kriegt auch was, aber eben nicht das, was man sich... Als Kind zum Beispiel, ja? Da habe ich mir irrsinnig doll einen Hund gewünscht. Ich hätte alles für so einen Hund gemacht. Einmal, da dachte ich auch, dass ich jetzt einen kriege, ja? Das war zu Weihnachten. Und ich war mir ganz sicher, weil meine Mutter auch noch immer so Andeutungen gemacht hat. So, ho, 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 dass das was Lebendiges wäre und so. Ja, war's dann auch. Ein Hase. Toll. Gut, aber auch ein Tier, auch mit Fell, auch mit 4 Beine, aber eben kein Hund. Und das ist das Normale.
Die ganze Folge ist übrigens sehr sehenswert. Auf dem Markt der Religionen ist das Christentum natürlich nur eine. Die größte wohl, ja, ist die größte, aber nur eine. Und wenn wir nun beschreiben müssten, was ist am Christentum nun das Eigentliche? Was unterscheidet uns von anderen? Also was ist sozusagen das christliche Alleinstellungsmerkmal? Wofür entscheidet man sich, wenn man sich dafür entscheidet? Und wenn man das in möglichst wenig Worte fassen müsste, worum es bei der christlichen Religion eigentlich geht, was man bekommt, wenn man glaubt, wenn man Christ ist. Wie würde dieser Satz lauten? Wenn er möglichst kurz sein müsste, aber ausreichend lang. Wenn du diesen Satz hast, dann hast du das Proprium. Und nach diesem Satz sozusagen suchen wir in dieser Reihe, und ich habe gedacht, ich trete jetzt nochmal einen Schritt zurück, so von den ersten dreien, und versuche das mal in einen Satz zu packen. Oder zu überlegen, welcher Satz das sein könnte. Wenn dieser Satz, oder dass dieser Satz, den ich euch gleich sage, dass der wahr ist, das ist natürlich eine christliche Behauptung. Warum er aus Sicht eines Christen wahr ist, warum man ihn glauben kann, dazu sage ich gleich was. Erstmal dieser Satz, das Proprium, von dem ich glaube, dass man es kürzer und präziser nicht sagen kann, dass aber in diesem Satz auch nichts Wesentliches fehlt. Und er ist nicht von mir, dieser Satz. Ich habe ihn vor einigen Monaten in einem Vortrag gehört, aber auch da war er mir nicht neu. Und dieser Satz lautet so: Gottes Wesen ist Liebe. Matt hat gesagt, Gott ist anwesend. Mats hat gesagt, in Jesus Christus ist er anwesend. Ich habe gesagt, darum haben wir Hoffnung. Und für das alles ist das hier der Grund. Weil Gottes Wesen ist Liebe. Ich habe ein bisschen geahnt beim Vorbereiten, dass das jetzt erstmal öde klingt und auch ein bisschen flach und auch ein bisschen archkurz und vielleicht auch ein bisschen nach einer Wunschvorstellung. Deswegen möchte ich als erstes mal 4 Geschütze gegen diesen Satz auffahren. Gegen diesen Satz. Also nicht dagegen, dass dieser Satz wirklich das Proprium ist. Nicht, dass der Satz grundsätzlich total falsch ist, aber dass dieser Satz das eigentlich ist. Dagegen möchte ich mal 4 Geschütze auffahren, sozusagen an dem Satz rütteln und gucken, ob er überhaupt hält. Das erste Gegenargument gegen diesen Satz, das lautet so: Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist Gott harmlos. Wenn Gottes Wesen Liebe ist und wenn das das Wichtigste ist, was man über ihn sagen kann, dann ist das passend für alle die sozusagen so eine spirituelle Kuscheldecke brauchen. Für die passt das dann. Für die, die würden dann in dem Laden da zugreifen. Die sowas brauchen, sowas Warmes, wo man sich zurückziehen kann, weil die Welt da draußen ja so kalt ist. Gott, dieser Gott, ich sage das mal aus der Sicht des Kritikers, ja, der hört immer zu. Der ist immer so lieb, so warm und der riecht so gut. So, der lächelt auch immer. Vielleicht kennt ihr diesen Lied, da geht es darum, dass man nirgendwo lieber wäre als in Jesu liebendem Arm. Gott als großer Teddy, als Schnuffeltuch, der macht nichts, der ist immer lieb. Der ist total harmlos, sagt der Kritiker, der ist auch irgendwie kraftlos. Der ist auch irgendwie kraftlos, außer dass er eben dem Gläubigen das Gefühl gibt, dass alles gut ist. So, die Kritik lautet, wenn Gott lieb ist, dann erfüllt er ihm, also wenn Gott auf diese Weise lieb ist, dann erfüllt er im Wesentlichen das Bedürfnis, das Kleinkinder haben, die dann am Daumen lutschen. So, mehr allerdings nicht. Ich lasse das mal so stehen. Ich finde, das ist ein Geschütz gegen diesen, wenn das der Satz stimmt, dann ist Gott harmlos, ein Teddy. Das zweite Geschütz gegen das Wesen, also gegen diesen Satz, das Wesen Gottes ist Liebe, ist ein ganz anderes. Das kommt jetzt nicht aus dieser Kritiker-ungläubigen Ecke, aus der kommt ja vielleicht der andere eher, ne? Sondern aus der sehr christlichen Ecke. Und der lautet so, Gottes Wesen ist Liebe, ja, aber er ist auch Gerechtigkeit. Also der Satz reicht so nicht. Aber er ist auch Gerechtigkeit. Das ist die Abwehr des Teddybärenbildes. Da sagt man dann, natürlich ist Gott kein harmloser Kuschelbär. Deswegen stimmt der Satz da in der Mitte ja so auch nicht. Er stimmt schon, aber er stimmt so nicht so absolut. Absolut stimmt er so nicht. So. Er stimmt zu 99%. Aber Gott ist auch gerecht. Und das muss man schon sagen, sonst ist der Satz falsch. Und auch heilig und zornig bisweilen. Und er ist auch der Richter. Und eines Tages ist dann auch mal Schluss mit lustig. Und manchmal straft Gott auch und so und so und so. So, das ist ein schweres Geschütz. Die ihn auf dieses Geschütz auffahren, die wollen eigentlich diesen Satz, Gottes Wesen ist Liebe, die wollen den eigentlich gar nicht zerschießen. Sie wollen ihn eher ein bisschen korrigieren. Ich glaube, sie fügen diesem Satz damit aber schweren Schaden zu. Und schaut euch mal um, was für Gottesbilder unter den Christenleuten so kursieren. Dieses Gottesbild, Gottes Liebe, aber. Also das Aber, das kommt dann schon sehr bald. Gottes Liebe, aber. Dieses Gottesbild. Gott, Vorsicht, Freunde, Gott hat auch eine andere Seite. So zu sagen, ich karikiere das, Gott ist ein bisschen gespalten in sich. Zwischen seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Und irgendwie ist das auch sein Problem, was er dann lösen musste. Diese Vorstellung. Gott ist in sich ein bisschen gespalten. An einen gespaltenen Gott zu glauben, ist keine gesunde Sache. Sag ich mal so. Das dritte Argument, das ist das, gegen diesen Satz, ist das Heiko-Schotte-Argument. Und das finde ich, das wiegt wirklich schwer. Deswegen habe ich euch den Clip gezeigt. Wenn Gott Liebe ist, warum ist das Leben dann so enttäuschend? Er sagt ja, die bösen Überraschungen überwiegen im normalen Leben. Man wünscht sich was, man bekommt auch was, aber nur selten das, was man sich wünscht. Also anders gesagt, nicht viel im Leben spricht dafür, dass dahinter ein Gott steckt, der uns alle liebt und das Beste für uns will. So, bei diesem Geschütz verstumme ich meistens, muss ich sagen. Bei dem ersten Geschütz lache ich so ein bisschen mit denen über die Teddybärenvorstellungen. Beim zweiten Geschütz werde ich engagiert, weil ich fange dann an zu diskutieren, muss ich sagen, wenn jemand das auffährt, weil ich es gefährlich finde, wenn Gerechtigkeit gegen die Liebe Gottes irgendwie so als Korrektiv da eingesetzt wird. Das macht die Liebe Gottes kleiner. Aber bei diesem Argument hier verstumme ich. Denn niemand sagt das ohne Schmerz. Wie könnt ihr glauben, dass Gottes Wesen Liebe ist, wenn nichts dafür spricht oder so wenig dafür spricht? Ihr müsst ja die Augen vor dem Leid verschließen. Wie kommt ihr auf die Idee? Natürlich sehe ich, dass das Leben schön ist. Ich spreche jetzt aus der Richtung dieses Geschützes, ne? Ich sehe, dass es schön ist, ja. Aber ich sehe auch das ganz andere. Das Leben kann auch ganz hässlich sein. Und wenn man sich mal alles so anschaut, wenn man so mal weggeht und sich von der Ferne anguckt, ist dann wirklich euer Eindruck, dass das Glück bei weitem überwiegt in dieser Welt gegenüber der Verzweiflung, das Lachen bei weitem überwiegt gegenüber dem Wein, die Lust bei weitem überwiegt gegenüber der Qual und deswegen denkt ihr, Gott muss Liebe sein. Und wenn man es ganz optimistisch sieht, dann müsste man sagen, nee, vielleicht hält es sich die Waage. Okay, das ist schon optimistisch. Vielleicht hält es sich die Waage. Wie kommt so Yin und Yang mäßig, ne? Das Gute und das Böse. So, wie kommt ihr, wenn ihr das betrachtet, wenn ihr 50-50 seht, wie kommt ihr darauf, dass Gott Liebe ist, zu 100%? Sieht es nicht viel mehr so aus, als ob Gott maximal neutral ist? So, dieses Argument, das Leben ist doch eigentlich zu enttäuschend, um sowas zu glauben, das wiegt schwer. Vor allem, wenn es aus persönlichem Schmerz kommt. Und wenn das euch begegnet, dann sagt ihnen bitte nicht irgendeine christliche Erklärung. Ihr riskiert den anderen tief zu verletzen und ihn vielleicht für lange Zeit oder für immer für den christlichen Glauben zu immunisieren. Wenn ihr dann irgendeine Erklärung habt, warum Gott doch trotzdem Liebe ist und alles, so. Schweigt lieber, wenn, ja. Noch ein Argument, das vierte, es ist ein bisschen eine Mischung aus den letzten beiden. Es kommt von Menschen, die schon gerne glauben würden, dass Gott Liebe ist, dass diese christliche Behauptung also wahr ist, und jetzt lesen sie die Bibel und schlagen sie auf, und sie finden darin aber Stellen, wo sie sagen, ja, aber euer Gottesbild, unser Gottesbild, das gründen wir doch hier drauf, oder? Auf dieses Buch. Und jetzt finde ich da aber Stellen drin, da scheint Gott zur Gewalt aufzurufen. Vor allen Dingen im ersten Teil der Bibel oft, ab und zu, aber schon. Da gibt es Stellen, die lauten, als ob der IS gerade seine Leute für einen Angriff brieft. Wir haben uns manchmal gewöhnt, wenn wir lange in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, das zu lesen, als ob. Aber da steht Josua-Buch, ein wunderschönes Buch, nicht weit entfernt von einer Stelle, die oft gelesen wird, wenn man jemandem Mut machen will, dass Gott immer bei dir ist und so, Josua, Gott ist bei dir, auf deiner Seite, hab keine Angst. Und dann kurz drauf steht sowas. Und jetzt greift die Stadt an, das ist noch kein Zitat, es geht um Jericho, ne? Jetzt schreit los, der Herr hat euch die Stadt ausgeliefert, aber hört her, der Herr ist, die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Dann lasse ich was aus und dann kommt später das Ergebnis. Sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen und Kinder und Alt und Schaf und Rinder und Esel. So, jetzt sagt jemand zu Recht, wie kriegt ihr das zusammen? Gottes Wesen ist Liebe, sagst du? Aber dann und wann ruft er zur Gewalt auf oder wie? Also dieses Geschütz feuert dieses Argument ab. Eure Schriften zeichnen doch ein, wenn man so will, schizophrenes Bild von Gott. Manchmal, vielleicht ja, meistens ist er liebevoll, gnädig, helfend und dann, aber ab und zu auch so hart, so hier sogar brutal. Und nimmt man die Bibel ernst, dann ist das schon ein schwerwiegendes Argument. Wenn man sich fragt, ja, wie ist Gott denn? So. Das waren die Geschütze, die Argumente. Und diese Folie wird über, da kommt, ah, das letzte habe ich noch gar nicht. Das wird so stehen bleiben. Nicht wundern, wenn jetzt nichts mehr passiert davon. Das will ich, wenn ich jetzt weiterrede, solltet ihr das so vor Augen haben. Das Proprium meines Meinungs und die Geschütze, die Gegenargumente dagegen. Von dem letzten Argument her, möchte ich jetzt ausgehen und sagen, warum glaube ich trotzdem, trotz dieser biblischen Texte, die es auch gibt, dass Gottes Wesen die Liebe ist. Diese Aussage, Gottes Wesen ist die Liebe, die mache ich nicht wegen der Bibel. Wenn du dir die Mühe machen würdest, alle Stellen auszuwerten, also du würdest von vorne her durchzählen, mal wie oft wird Gott liebevoll beschrieben und wie oft irgendwie anders. So. Durch alle Bücher durchgehen. Meine Vermutung wäre, die Stellen, die von dem liebenden Gott sprechen, überwiegen weit, auch im Alten Testament. Du kämpfst da sogar an der Stelle vorbei, 1. Johannes 4, Vers 8, wo steht, wörtlich steht, Gott ist die Liebe. Dennoch mache ich diese Aussage nicht wegen diesem biblischen Befund, den ich jetzt ja nur geraten habe. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, aber ich nehme an, so ist es. Dennoch mache ich die Aussage nicht deshalb. Ich sage das nicht wegen der Bibel. Ich sage das wegen Jesus Christus. Und ich finde das extrem wichtig, dass wir das wissen. Wir sagen das wegen einer Person. Nicht wegen eines Buches. Das ist extrem wichtig. Das christliche Bild von Gott, wer er ist, kommt nicht einfach aus allem, was in der Bibel steht, und dann guckt man mal und schert das über einen Kamm und sagt, was kommt denn dann da raus so? Dann ist Gott zu 99% Liebe oder 75% oder was weiß ich. Es kommt daher, dass ein Mann sagte, wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Gottes Wesen ist Liebe, weil dieser Jesus aus Nazareth so handelte, wie er handelte und so das sagte, was er sagte. Deshalb. Punkt. Nur deshalb. Das ist immer noch eine christliche Behauptung, die ich jetzt mache, ne? Aber sie ist nicht bewiesen, aber es ist ein wichtiger Schritt. Wenn wir das behaupten, dass Gott Liebe ist, dann müssen wir wissen, warum wir das behaupten. Und das ist der Grund. Wenn du diesem Mann zuhörst, was er über Gott sagt und dein Bild an ihm orientierst, dann findest du diesen Gott durch die ganze Bibel, überall, aber nicht an allen Stellen. Aber immer wieder taucht er auf, oft taucht er auf, zeigt sich dieser barmherzige Gott. Ohne Jesus Christus, würdest du das rausnehmen, dann kommst du auch zu einem Bild von Gott. Ich würde sogar behaupten, habe ich ja eben gesagt, auch zu einem Gott, den man lieben kann, dem man vertrauen kann. Ein gläubiger jüdischer Mensch tut das ja auch. So? Aber du kämst, behaupte ich mal, nicht zu diesem Satz in seiner Absolutheit. Gott ist die Liebe und damit ist das Wichtigste. Damit ist er umfassend gut beschrieben. Das kannst du eigentlich nur wegen Christus sagen. Also das ist wichtig. Das Christentum muss sein Gottesbild an Christus festmachen und nicht an einzelnen Aussagen, die wir irgendwo in diesem Buch finden. Sonst kann das manchmal schlimm werden. Ich sage es jetzt nochmal krass und dann gehe ich einen Schritt weiter. Eine Frage, die ich kürzlich hörte, da sagte jemand, hätte Jesus von Nazareth mitgemacht, damals in Jericho? Hätte ein Jesus von Nazareth dieser Aufforderung Folge geleistet, lasst niemanden am Leben? Könnt ihr jetzt selbst für euch beantworten. Ist das denkbar? Also machen wir unser Bild an Jesus fest. Ich sage, dieser Mann sagt, Gottes Wesen ist die Liebe. Und er sagte das nicht nur, er verkörperte das, er lebte das. Ich habe zur Vorbereitung einfach mal das Markus-Evangelium durchgelesen. Als kenne ich das natürlich, deswegen konnte ich es quer lesen. Dann ging das auch tatsächlich schnell. Aber ich dachte mal, okay, nur mal das Markus, das kürzeste Evangelium, das Leben von Christus beschreibt. Was begegnet mir, wenn ich das so komplett anschaue? Und das ist schon krass, wenn du das in so Crashkurs-Manier mal machst. Laut Markus war Jesus die allermeiste Zeit damit beschäftigt, kranken Menschen zu helfen. Andauernd Geschichten darüber. Das Wesen Jesu und damit das Wesen Gottes äußert sich im Helfen von Menschen, die in Not sind. Kranken Menschen. Wenn man es ein bisschen breiter anschaut, kann man sagen, nicht nur Kranke, sondern überhaupt Menschen, die Zuwendung Gottes gilt Menschen, die aus irgendeinem Grund abgelehnt sind. Damals, also Arme, Sünder, damals auch Frauen, Kinder, Unreine. So, Jesus wendet sich diesen Menschen zu. Das ist Gottes Wesen. So, dann verwendet er auch Zeit im Markus-Evangelium und auch in den anderen mit den Frommen. Aber mit denen kommt er, das sind ein bisschen die Frommen damals, die Gott ist, Liebe, aber auch Gerechtigkeit, Leute. Und er gerät mit ihnen in Konflikt. Und dann redet Jesus viel über Vergebung, über Selbstlosigkeit, den Nächsten lieben. Im Markus-Evangelium erwähnt er nur ein einziges Mal die Hölle. Einmal nur. Jedenfalls, wenn ich richtig gelesen habe. So, und dann wird im Markus-Evangelium kapitelweise der Schluss, sein Leiden und Sterben beschrieben. Darauf will Markus nämlich eigentlich hinaus. Das, was da passiert ist. So ist Gott, der lässt sich bespucken, der lässt sich foltern, der lässt sich verleugnen, der lässt sich hinrichten. Und vorher sagt er seinen Freunden noch, das wird nicht alles irgendwie passieren, weil ich scheitere und weil alles irgendwie in den Bach runtergeht. Das soll so passieren. Das passiert für euch. Für euch. Gottes Wesen ist Liebe. So. Jetzt habe ich etwas unterschlagen, was, wenn man das Markus-Evangelium liest, auch oft vorkommt. Das sind die Geschichten, die Jesus erzählt hat. Jesus erzählte oft Geschichten. Und Markus sagt sogar, er tat das oft. Also das meiste, was er, wenn er redete, dann redet er oft in Geschichten. Viel. Und eines seiner Gleichnisse, das habt ihr vorhin gehört. Und in diesem letzten Teil der Predigt möchte ich jetzt darauf noch mal ein bisschen eingehen. Sein berühmtestes. Es ist, glaube ich, das berühmteste, weil es das Bild dieses Gottes malt, vor Augen malt. Und es ist ein überraschendes Bild. Schotti sagt ja, Überraschungen sind leider meistens schlecht. Böse Überraschungen sind häufiger. Gibt wenig gute. Ich fürchte, das stimmt ein bisschen. Jesus fasziniert bis heute Menschen, weil sein Bild von Gott überraschend anders ist. Überraschend. Nicht eins, was man sich malen kann, wenn man die Welt anguckt und denkt, ja, dann wird Gott wohl wahrscheinlich so sein. Nee. Überraschend. Auch für Leute, die schon glauben. Überraschend. Manche Leute schauen in die Welt und sagen, Gott kann keine Liebe sein. Und andere sagen sich, ich hoffe irgendwie, dass Gott Liebe ist. Das hilft mir einfach irgendwie, dass es so einen Kuschelbären gibt. Und die Welt ist böse, aber irgendwie gibt es dann wenigstens einen, der mich festhält und wo es warm ist und so. Aber begründen können sie die Aussage auch nicht. Sie hoffen einfach, dass irgendwie der Urgrund von allem irgendwie Liebe ist. Begründen kann man das eigentlich nicht, wenn man in die Welt guckt, sondern wenn man sagt, ich glaube, dass das Bild, was Jesus von Gott malt, dass das wahr ist. Darauf will ich mich verlassen. Und das ist überraschend anders. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal in diese Geschichte rein. Und weil ihr sie wahrscheinlich kennt, brauche ich sie gar nicht nochmal vorlesen oder so ganz genau drauf eingehen. Wichtig ist noch, Jesus erzählt diese Geschichte frommen Leuten, Jesus ist Liebe, aber auch Gerechtigkeit-Leuten, die sich darüber ärgern, dass er mit Sündern und Zöllnern und solchen Leuten rumhängt. Und dann sagt er, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und er erzählt diese Geschichte von dem Sohn, der sich das Erbe auszahlen lässt, was damals ein Schlag ins Gesicht eines Vaters war. Heute macht man das ja aus Steuergründen manchmal, ne? Lassen vorher auszahlen. Das war damals, das hieß, der kann nicht warten, bis sein Vater ins Grab sinkt. Also für einen jüdischen Menschen, für einen orientalischen Menschen war das, was dieser Sohn gerade tut. Lässt sich sein Geld geben, verschwindet, verprasst alles, denkt sich dann, ich bin bei den Schweinen gelandet, bei mein Vater, da geht's ja sogar den Arbeitern bessern, ich lasse es drauf ankommen, ich gehe zurück und dann entschuldige ich mich und dann kommt man zu dieser Stelle, wo jetzt die Frage ist, wie reagiert dieser Vater? Das ist die Stelle, wo Jesus beschreibt, wie ist Gott. Ich weiß, ihr wisst schon, wie Gott und der Vater da reagiert, aber vergesst es mal für einen Moment. Was könnte man erwarten? Was könnte man erwarten? Und jetzt nehme ich wieder drei dieser Geschütze, diese drei nämlich. Was man erwarten könnte von Gott. Nehmen wir das erste. Wenn Gott der harmlose Teddy ist, der immer lieb ist, wie würde die Geschichte dann weitergehen? Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber ungefähr so. Der Sohn käme heim und der Vater würde aus seinem Ohrensessel über die Lesebrille lächeln. Und der Sohn würde sagen, Papa, ich habe echt Scheiße gebaut. Und der Vater würde milde nicken. Und er würde sagen, setz dich, mein Junge, iss ein Ferrero-Küsschen und ich höre dir zu. Erzähl mal, wie war's? Wie war noch dein Name? Ach ja, so. Und während der Sohn erzählt, nickt der alte Vater ein. Und der Sohn fragt sich, hat der überhaupt gemerkt, dass ich weg war? Also dieser Gott, den nichts erschüttert, der immer lieb ist, immer gut. So. Diese Erwartung hatten die damaligen Zuhörer natürlich nicht. Sie erwarteten nicht, dass der Vater so reagieren wird. Und dieses Bild, das finde ich jetzt wichtig, zeichnet Jesus auch nicht von Gott. Gott ist nicht der liebe Gott, der milde lächelt, selbst wenn sich du oder die Welt selbst ruiniert. So, und sagt, ach ja, der kleine Racker. So, ne? Der Vater wird später in der Geschichte, das habt ihr vielleicht, wenn ihr aufmerksam zugehört, mitgekriegt, erklären, was er über seinen Sohn dachte, der da vor den Schweinen ist. Er sagte, der war tot. Das ist seine Einschätzung. Also Liebe kann sehr hart urteilen. Wir hören bei Urteilen immer gleich Strafe. Das meine ich nicht. Sehr hart ausdrücken, ob etwas scheiße ist oder nicht. Ob etwas böse ist oder nicht, ob etwas schuld ist oder nicht. Also ein liebender Gott kann zu einem harten Urteil kommen. Ey, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr verloren. Das geht Richtung Untergang. So, die Erwartung der Zuhörer damals war aber eher die des zweiten Einwandes von vorhin, ne? Die da. So Leuten redet er ja auch. Die lautet so, ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Dann würde der Vater wahrscheinlich ungefähr so reagieren. So wie es der jüngere Sohn ja auch hofft. Ja? Er wird mich nicht verstoßen. So ist er nicht. Das wird er nicht machen. Da kann man echt drauf hoffen. Er wird mir eine Chance geben, mich zu bewähren. Er wird mir Arbeit geben. So. Also irgendwie liebevoll, aber schon auch gerecht. Also das, was da passiert ist, kann man ja auch nicht einfach so vergessen. Ja? Ich stehe tief in seiner Schuld. So. Das ist ungefähr die Erwartung der Hörer damals. Und mein Eindruck ist, und das ist auch die Erwartung von uns heute. So ist Gott liebevoll, aber er ist halt schon auch. Nur so handelt der Vater hier nicht. Und das Gleiche erzählt Jesus. So handelt er nicht. Die Heiko-Schotte-Erwartung wäre nochmal eine andere. Ne? Es ist sowieso enttäuschend, das ist ja seine Erwartung. Das wäre, der Sohn kommt heim und er erlebt eine böse Überraschung. Also die krasse wäre, Schotte sagt, böse Überraschung überliegen, also wäre das, der Vater jagt ihn vom Hof. Aus. Könnte ja auch sein, man denkt irgendwie, das wäre schon ein echt mieser Vater. Selbst was der Sohn da gemacht hat, okay, aber das, schon mies, aber gut, kann sein. Oder Schotti hat ja, er sagt ja eigentlich, meistens ist nicht böse Überraschung, sondern einfach Enttäuschung, einfach keine. Also der Sohn kommt nach Hause und da ist keiner. Aber nicht mehr da, unbekannt verzogen. Oder der Vater kennt ihn nicht mehr, vergessen, klingelt, macht nicht auf. Also es passiert einfach nichts. Das Bild, das Jesus von Gott hat, ist auf all diesen Ebenen überraschend. Er sagt, dieser Vater sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, dann versuchte er seine Entschuldigung vorzubringen. Ich habe gegen Himmel und dich mich versündigt und so, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und der Vater, doch der Vater, der hört gar nicht richtig zu, befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm Sandalen, holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Sie begannen zu feiern. Also Gottes Wesen ist Liebe. Dieser Kuss, diese Umarmung hier, das ist nicht die eines milden Teddys. Das ist die enthusiastische Freude eines Vaters, der seinen Sohn tot glaubte. Der trotzdem immer sein Sohn geblieben ist dabei. Das ist das Wesen Gottes. Und dieses Wesen Gottes müsst ihr festhalten, immer zu 100%. Nicht Gottes Liebe, Gott ist Liebe, aber haltet das fest, immer. Es ist das Proprium. Gottes Wesen ist Liebe. Das bedeutet, dass jedem Menschen Gottes uneingeschränkte Zuwendung gilt. Jedem immer. Das bedeutet, dass Gott vergibt, denn das tut Liebe. Das ist etwas Verlässliches. Nicht Wahrscheinliches, Verlässliches. Das ist auch keine Schwäche. Das ist Stärke. Das kannst du das nächste Mal beobachten, wenn du jemanden aus Liebe vergibst. Was das Kraft kostet. Das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Dass Gott Liebe ist, das bedeutet, dass er dein Bestes will, dass er sich an dir verschenkt. Lasst uns feiern. Zieht ihm was an. Ring, Schuhe, Festgewand. Liebe verschenkt sich, so ist Gottes Wesen. Es bedeutet auch, Achtung, dass Lust und Leidenschaft zu Gottes Wesen gehören oder ein Ausdruck von Gottes Wesen sind. Denn das gehört zur Liebe, Lust und Leidenschaft. Zum harmlosen Teddy gehört das nicht, aber zu Gott. Denn was soll das sonst sein? Der Vater rennt, küsst, umarmt, will feiern. Gott liebt sozusagen, weil er das so gerne tut. Wenn Gottes Liebe Wesen Liebe ist, dann bedeutet das auch, dass er Böses böse nennt und Schuld Schuld nennt. Also Liebe fällt ein Urteil. Hier lautet das Urteil, mein Sohn war tot. Er war verloren. Liebe urteilt, ob etwas gut oder böse ist. Wir hören oft sofort und deswegen straft sie. Tut dieser Vater nicht. Gott ist Liebe, aber auch gerecht. Dieser Satz ist falsch. Gott ist nicht Liebe, aber auch gerecht. Er ist Liebe und darum ist er gerecht. Das ist ein Unterschied. Seine Wesen ist Liebe und eine Ausdrucksform davon ist Gerechtigkeit. Weil Gottes Liebe nicht nur dem einen gilt und dem anderen nicht. Ein Vater, der seinem Sohn dabei zuguckt, wie er im Sandkasten ein anderes Kind disst und der nichts tut, das ist kein liebevoller Vater, das ist ein gleichgültiger Vater. Die gilt nicht nur dem, die gilt jedem. Deswegen ist ein Ausdruck von Gottes Liebe Gerechtigkeit. Aber Gottes Gerechtigkeit ist eine ganz andere Gerechtigkeit als die, die wir kennen. Wir sagen, gerecht ist, wenn jemand bekommt, was er verdient. Das ist gerecht. Ja, die Waage hier blind. Ohne Ansehen der Person wird gerichtet. Gott sagt, nee, im Ansehen der Person richte ich. Gerecht ist, was dem Verzweifelten Mut macht. Das ist gerecht. Gerecht ist, was dem Armen zu essen gibt, was den Gefangenen frei macht, was den Entehrten wieder Würde gibt. Gerecht ist, was wenn dem Schuldigen vergeben wird. Gerecht ist, wenn der Tote wieder lebendig wird. Das ist gerecht. Gnade ist gerecht. Liebe ist gerecht. Gottes Wesen ist Liebe, weil Jesus wusste, wie Gott ist. Wenn das stimmt, das ist eine christliche Behauptung, aber wenn das stimmt, wenn er Gott verkörperte, dann ist dieser Satz zu 100% wahr. Wenn du das glaubst, dass das so ist, dann verrate diesen Satz niemals. Auch Gott, der Richter am Ende der Zeiten, ist dieser Gott, nicht ein anderer dann plötzlich. Da ist der Vater dann nicht plötzlich anders, der ist immer noch so. Und wenn du das gerne glauben würdest, aber du denkst, das Leben ist so oft enttäuschend, weiß nicht, wie ihr das glauben könnt. Warum soll nun gerade das wahr sein? Es stimmt, wenn dir Glaube geschenkt wird, und das ist ein Geschenk, das kann man nicht einfach sich machen, aber wenn dieser Glaube dir geschenkt wird, dann wird dich das überraschen. Das ist nicht, weil das logisch ist, wenn du in die Welt guckst, sondern es wird überraschend sein. Es ist eine der seltenen Überraschungen, die man im Leben erleben kann.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.